Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder Waldaktuell. Diesmal nicht aus dem Forsthaus, sondern aus der Waldakademie. Ja, warum sitze ich hier? Naja, das wisst ihr schon. Ich arbeite natürlich auch hier und ich habe im Moment ein bisschen ein Auge auf unseren Neubau. Ja, da wird ja kräftig in der Endphase jetzt noch zusammengeschraubt und das ist unser drittes Gebäude. Das wird jetzt in wenigen Wochen fertig. Und die Kaffeeeröffnung steht unmittelbar bevor. Es kann sogar sein, wenn ihr die Podcast-Folge hört, ja, dann ist es schon fast eröffnet. Aber gut, so pendel ich immer mit dem Fahrrad zwischen Forsthaus und Waldakademie und habe mich jetzt gerade zwischendurch hingesetzt, um eine Folge Waldaktuell aufzunehmen und um erstmal vorab eure Zuschriften zu beantworten. Ich glaube, muss man einen Schluck Kaffee nehmen hier. Am frühen Morgen schon ein Frosch im Hals. Naja, was sind das denn für Sachen? Okay, wir fangen mal an. Benedikt fragt zum Bundeswaldgesetz. Er würde gerne seinem Bundestagsabgeordneten schreiben und ihn auffordern, gewisse Punkte zu unterstützen. Er weiß nur nicht, welche. Ob es da eine Zusammenübersicht gibt? Nee, gibt es nicht. Es gibt einen Referentenentwurf. Ja, das ist ein langes Thema. Das Bundeswaldgesetz müsste eigentlich ganz anders gestaltet sein. Und das sind ja zig Seiten, also gibt es keine Zusammenstellung. Und alleine in dem jetzigen Zustand, der schon sehr lasch ist, gibt es so viel Widerstand von Forstlobbyistinnen und Lobbyisten, dass es möglicherweise gar nichts wird und die weitermachen können, wie sie wollen. Also da stemmen wir uns dagegen. Da gibt es auch demnächst eine Aktion von uns. Da werde ich mich nochmal melden. Also da kümmern wir uns drum, Benedikt. Dann haben wir, schauen wir mal gerade, hier noch eine zum Thema Eichenprachtkäfer. Da ging es darum, dass in Franken in den letzten Jahrzehnten sehr viel Eichenplantagen geschaffen wurden. Und das sind übrigens auch Monokulturen, genauso wie Fichtenmonokulturen. Das ist kein Wald, ne? So wenig wie Teak- und Mahagoni-Plantagen. Regenwald sind so wenig, ist eine Eichenplantage Wald. Und wenn der Eichenprachtkäfer reingeht, nur das ist ein Schwächeparasit, da empfiehlt jetzt die Forstbetriebsgemeinschaft dem Thomas das schnelle Fällen befallener Bäume. Ja, also der Eichenprachtkäfer kann deswegen zuschlagen. In Franken ist es ohnehin eher trocken und warm und durch den Klimawandel noch trockener und wärmer. Deswegen schwächeln die Eichen und werden befallen. Und wenn man die befallenen Eichen fällt, dann passiert was? Der Wald heizt sich noch weiter auf und wird noch trockener. Also man kann, wenn das so in früheren Klimazeiten, da konnte man das machen, einzelne befallene Bäume rausnehmen und konnte das damit eindämmen. Das sieht so aus, als ob das genau wie bei der Fichte auch nicht mehr klappt. Also Borkenkäfer, befallene Bäume, fällen, um die anderen zu retten, macht es in der Regel schlimmer. Gut, das war die Einschätzung dazu. Dann kam noch mal die Frage von Niklas. Efeu an Bäumen. Also ich glaube, auch dazu müssen wir mal eine eigene Folge machen. Also es kommt immer, immer wieder hoch. Ich habe auf meinen Social-Media-Accounts schon etliches dazu gesagt. Aber ich glaube, es wird Zeit für eine eigene Folge. Ne? Weil es, also Efeu, das erhitzt die Gemüter und überall wird dran rumgesägt. Das kann man vielleicht schon mal vorneweg sagen. Das ist nicht gut. In allermeisten Fällen ist das gut für die Natur und nicht schlecht. Und genau deswegen ist er ja da, der Efeu. Gut, dann haben wir hier noch eine Zuschrift. Die kommt vom Julius. Da ging es um die Frage, darf bei Treibjagden der Wald abgesperrt werden? Julius schätzt das so ein, dass das rechtlich nicht klar geregelt ist und dass man diese Treibjagden rein rechtlich gesehen, also innerhalb dieser Bereiche frei durch den Wald gehen dürfte, aber das ist natürlich aus Sicherheitsgründen nicht besonders günstig, ne? Weil da fliegen halt Kugeln. Dann haben wir von Maren noch etwas. Da ging es auch nochmal zum Bundeswaldgesetz. Maren würde sich freuen, wenn es eine entsprechende App zum Zustand des Waldes geht. Das haben wir ja mal angeregt. Behalten wir auch im Hinterkopf, damit die Bürgerinnen und Bürger selber auf ihren Wald aufpassen können und könnten dann in der App schauen, wie geht's denn dem? Ne? Sind die Bäume gesund oder krank? Ja, also danke nochmal dafür. Auch das Feedback. Thorsten hat sich auch zum Bundeswaldgesetz geäußert und hat Sorge wegen dem Betretungsrecht. Da gibt es tatsächlich Beschreibungen, das freie Betretungsrecht einzuschränken mit irgendwelchen Formulierungen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Es gibt eine Sozialbindung des Eigentums und das ist in Deutschland immer so ausgelegt worden, dass Wald zum Beispiel bis auf wenige Ausnahmen frei betretbar ist. Und Thorsten hat Sorge, dass das eingeschränkt wird. Auch dagegen setzen wir uns ein. Dann geht es nochmal von Vanessa um Kälteschutz im Gesicht. Das lässt euch nicht los. Also nochmal, finde ich total süß. Da geht es auch nochmal um das Thema Kälteschutz, Balsam. Ja, also ich bin halt, wie gesagt, kein Fan von Schmiere im Gesicht. Ich drücke es mal so despektierlich aus. So wie manche Leute das nicht hören können, wenn jemand mit den Fingern knackt oder mit Besteck durch Töpfe kratzt, so mag ich das halt nicht im Gesicht, wenn es Vollcreme ist. Und dann geht es auch nochmal, auch hier von Sabine, nochmal ums Bundeswaldgesetz, dass bei der Überwachung in Anführungszeichen ehrenamtliche Naturschützerinnen und Naturschützer ungemein helfen und Sabine und ihre Gruppe ihre, in Anführungszeichen, Förster regelmäßig anschreibt. Das ist eine gute Idee. Immer ein bisschen Druck machen. Wenn da Sachen aus dem Ruder laufen, also mit Schwerstgerät, der Boden kaputt gefahren wird und diese ganzen Dinge, dann macht es wirklich Sinn, sich ans örtliche Forstamt zu wenden. Übrigens auch nach Umweltinformationsgesetz könnt ihr das machen. Meine Anfrage einfach stellen. Ne? Da sind gar keine großen Formalien erforderlich. Ihr bezieht euch auf dieses Umweltinformationsrecht und schreibt dann die Forstbehörde an und die müssen euch Auskunft geben. Zum Privatwald können sie das natürlich häufig nicht, aber bei Kommunalen im Staatswald müssen sie euch sagen, was sie da machen. Und worauf sie Rücksicht nehmen, worauf auch nicht. Birgit hat noch eine kleine Frage. Sie hat ein lautes Glucksen im Baum gehört. Also die E-Mail ist übrigens vom 6. Februar. Der Baum war eine Buche. Und sie meint, da schießt das Wasser in die Krone. Nee, das ist bei Buchen, also das muss irgendwas anderes gewesen sein. Bei Buchen sicher nicht so. Weil Buchen sind diejenigen, die ganz besonders misstrauisch sind und deswegen mit dem Austreiben, und das Austreiben zeigt ja, dass Wasser in den Baum schießt, warten, bis die Tageslänge mindestens 13 Stunden ist. Weil vorher sagen die sich, nee, das ist noch kein Frühling. Also es muss deutlich über den 21. März rausgehen. Das ist ja die Tag- und Nachtgleiche. Da haben wir dann 12 Stunden theoretisch von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, zumindest am Meer. Und ein bisschen Dämmerung vorne, hinten dran. Das wäre so der Zeitpunkt, wo Buchen sagen, okay, wenn es jetzt noch warm genug ist, das könnte Frühling sein. Aber vorher machen Buchen nichts. Das ist bei anderen Bäumen anders. Ne? Also Weiden, Pappeln, die treiben schon wesentlich früher. Also jetzt schon sogar vor Wochen schon damit angefangen. Die sind aber auch ein bisschen frostresistenter. Also ich habe wirklich wahnsinnig viel Post geschrieben. Finde ich auch total toll. Ich werde noch mal ein paar rauspicken hier von André zum Beispiel. Da ging es auch um das Thema unter anderem Efeu. Das beantworten wir dann oder ich in einem der nächsten Podcast-Folgen. Und jetzt schauen wir mal, was sonst noch reingekommen ist. Wer weiß denn das hier? Die Eva bedankt sich für den Podcast. Also das finde ich wirklich klasse. Ich freue mich wirklich über solche E-Mails. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir denn hier? Da geht es um das Thema Flächen kaufen. Also das, ja, also was kann man machen, um Flächen sich wieder bewalden zu lassen. Und wie kann man selber Wald schützen durch Waldankauf? Das kommt immer häufiger als Frage. Auch das notiere ich mal für eine Podcast-Folge. Also wie kann man selber Waldbesitzerin oder Waldbesitzer werden mit relativ kleinen Flächen? Davon ist überhaupt, was gibt es für Voraussetzungen? Und diese ganzen anderen Geschichten. Dann haben wir noch eine Frage hier. Da ging es um, jetzt gucken wir mal, ob da überhaupt ein Name dabei ist, Peter. Da ging es um vom Sturm umgeworfene Bäume, die aber nicht ganz umgeworfen sind, sondern die gegen andere Bäume gekippt sind. Soll man die absägen, also wenn einem der Wald gehört, um die anderen Bäume zu befreien oder nicht, was aus ökologischer Sicht sinnvoll ist oder nicht. Ich würde diese schräg hängenden Bäume hängen lassen. Also wenn es jetzt nicht gerade an einem Weg ist und da irgendwas gefährlich werden könnte. Warum? Weil das sind möglicherweise spezielle Biotope. Also bei uns hat der Sebastian Kirpo mal bei einem Waldgipfel mal Pilze gezeigt. Also Sebastian Kirpo ist wirklich der Waldökologe Schwedens. Hat bei einem Waldgipfel mal einen Vortrag gehalten und so aus der Erinnerung raus, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, geht es aber um bestimmte Pilze, die nur auf der Unterseite von liegenden Bäumen wachsen und das müssen dann auch Kiefern sein und so alt und ganz spezielle Biotope sind das. Und schräg hängende Bäume kommen in einem Wald ja von Natur aus auch vor. Auch das könnten, das wissen wir alles noch nicht, spezielle Biotope sein. Und wenn wir diese speziellen Biotope ständig beseitigen, also es nirgendwo mehr schräg hängende Bäume gibt, dann werden wir auch nie erfahren, ob das spezielle Biotope sind. Gut, ich guck mal, ob so also ein, zwei wir noch machen und dann gehen wir mal zu unserem Kernthema über. Also hier geht's, ja, das ist nochmal eine von Ulrike nochmal eine relativ lange E-Mail. Da ging es aber, also es ist wirklich immer dramatisch, was da geschildert wird, was da draußen in den Wäldern passiert. Das sind eben keine Einzelfälle, dass Wälder kaputt gemacht werden. Aber es ging auch nochmal um den Tipp, was sie machen kann, um die Gemeinde bezüglich der vermatschten Wege ins Handeln zu bringen. Ja, auch da Fragen, Fragen, Fragen. Ne? Also nochmal, Waldwege sind nicht da, um Holz rauszuholen, sondern für Forstwirtschaft. Das ist was ganz anderes. Forstwirtschaft ist laut Bundesverfassungsgericht, das erwähnt Ulrike auch, Schutz und Erholung, das gehört da mit rein. Also nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Könnt ihr wie immer unter podcast@wolebens-waldakademie an mich stellen, die Fragen. Und ihr seht, ich werde die vorab bei Waldaktuell immer beantworten. Jetzt kommen wir aber zu unserem Kernthema. Zu unserem Kernthema der Aufforstung, Beteiligung an Aufforstungsprojekten. Es ist jetzt gerade wieder so die Zeit, wo das überall gemacht wird und vielleicht habt ihr euch auch schon Gedanken darüber gemacht, daran teilzunehmen oder eben auch nicht. Warum geht es da? In aller Regel, Ausnahme aber gleich besprechen, in aller Regel sind das folgende Projekte. Da ist irgendwo ein Wald von Borkenkäfer befallen worden, eine Fichtenplantage in aller Regel wird das sein und die ist dann kahlgeschlagen worden und dann kommen die Forstverwaltung, die dann zum Beispiel sich mit dem örtlichen Radiosender oder mit irgendwelchen anderen Organisationen zusammentun und möchten dann eine Klimaschutzaktion machen, eine Naturschutzaktion, zusammen mit der Bevölkerung, zusammen mit Schulkindern, mit Erwachsenen, mit allen möglichen Leuten und möchten diese Flächen dann gemeinsam wieder aufforsten, um den Wald zu erhalten. Das ist grundsätzlich ja erstmal eine schöne Sache. Man arbeitet gemeinsam an der Zukunft und zwar in einer besseren Zukunft. Und das hat ja auch was von Langlebigkeit, ne? Generationenübergreifend. Also ganz, ganz, ein ganz, ganz toller Ansatz. Also ich finde das grundsätzlich eine tolle Aktion. Ja, und jetzt kommt natürlich mein, habt ihr schon drauf gewartet, glaube ich, mein großes Aber. Diese Aktionen sind meiner Meinung nach ein gigantisches Greenwashing. Und was da draußen läuft, das macht mich wirklich regelmäßig sehr ärgerlich. Also ich bin grundsätzlich ein ruhiger Mensch. Also das habt ihr vielleicht schon mitgekriegt in dem Podcast. Aber wenn ich das lese, dann geht der Puls schon hoch, wenn ich über solche Aktionen lese. Vor allem, weil ihr, wenn ihr euch daran beteiligt, dabei meiner Meinung nach missbraucht werdet. Ihr werdet missbraucht. Warum? Fangen wir mal ganz vorne an bei den absterbenden Wäldern. Das sind ja gar keine Wälder. Das sind Plantagen. Das ist so, als wenn ein Maisfeld eingeht im Sommer und die Landwirte und Landwirte würden groß wehklagen und würden sagen, Mensch, Katastrophe, das ist eine Umweltkatastrophe. Nein, das ist erstmal eine Wirtschaftskatastrophe. Man hat dort eine Baumart gepflanzt, früher, es wird übrigens bis heute gemacht, wörtlich bis zum heutigen Tag. Also an dem Tag heute, wo ihr diesen Podcast hört, werden da draußen Fichten gepflanzt. Oder Douglasien oder Lärchen, auf jeden Fall nicht heimische Nadelbäume. Man hat also nicht heimische Nadelbäume gepflanzt. Die Borkenkäfer gehen nicht in die frisch gepflanzten, sondern in ältere. Also wenn die so armdick sind, Dann kann der Kupferstecher reingehen. Das ist ein kleiner Borkenkäfer. Der braucht nicht so eine dicke Rinde. Und wenn die Bäume größer sind, so 20, 30 Zentimeter dicke Stämme und natürlich noch dicker, dann geht der Buchdrucker da rein. Das ist ein etwas größerer Borkenkäfer. Der ist auch nur ein paar Millimeter groß, aber der ist halt schon deutlich größer als dieser Kupferstecher. Die heißen übrigens so, weil die so schöne geometrische Muster anlegen. Die gehen aber nur in Bäume, also die gibt es ja von Natur aus. Die sind ja nicht jetzt erst entstanden, diese Arten. Die sind ja auch schon Millionen Jahre alt. Die sind Schwächeparasiten. Die haben sich darauf spezialisiert, auf absterbende Fichten. Dann gehen die rein, wenn die merken, da geht es nicht gut. Ich glaube, es gibt sogar eine ganz aktuelle Forschung, dass der Pilz, dass sogar ein Pilz, der gerne die Fichten endgültig abmurksen würde, den Borkenkäfern hilft und sendet einen Duft aus, dass der Borkenkäfer weiß, da hinten ist eine Fichte, der geht's nicht gut. Der Pilz, das sind so Schlawiner. Und dann wird dieser Baum befallen von ganz, ganz vielen Borkenkäfern, deren Larven fressen in der Rinde die Kambiumschicht, also die Wachstumsschicht, kaputt. Da sind sehr viele Nährstoffe drin. Da bildet sich nach innen Holz, nach außen Rinde. Also das ist das, die Lebensader des Baums und die wird zerfressen. Und dann sterben die Bäume ab und die Käfer vermehren sich fleißig. Nach ein paar Wochen, je nach Witterung, nach 6 Wochen kommt die nächste Generation und es geht weiter und weiter und weiter. Und der Bestand explodiert. Also 2-3 Mal im Jahr passiert das und die Borkenkäfer vervielfachen sich und befallen eine Fichte nach der anderen, wenn die anderen auch geschwächt sind. Und das sind sie alle bei uns, weil das sind Bäume, die stammen nicht von hier. Auch das kennt ihr aus anderen Folgen. Die stammen nicht von hier. Das sind nordische Baumarten oder alpine Baumarten. Die brauchen es kühl, die brauchen es feucht. Die mögen keine trockenheißen Sommer. Das verkraften die nicht. Und dann noch in Plantagen angepflanzt. Ein monotones, ökologisch fast totes Ökosystem, was nicht resilient ist. So, da kann der Borkenkäfer zuschlagen. Das macht er auch. Also der Borkenkäfer deckt Investmentfehler auf, so könnte man das auch nennen. Denn eine Fichtenplantage ist nichts Ökologisches, das ist ein Investment zur Erzeugung von Holz. Das ist ja auch nicht ehrenrührig. Ne? Ist ja okay. Aber eben mit der falschen Baumart, mit der falschen Methode, nicht besonders ökologisch und so weiter und so fort. Ja, wenn diese Monokultur jetzt, was vorhersehbar ist, das passiert hier übrigens seit Jahrhunderten, das wird durch den Klimawandel jetzt nur in Anführungszeichen verschärft. Und zwar deutlich. Also wenn dieses Fehlinvestment nun durch den Borkenkäfer beseitigt wird, dann macht man was? Am besten, man lässt das alles stehen. Der Wald ist ja nicht tot, nur weil Bäume tot sind. Das ist ja ein Riesenökosystem, das würde man jetzt besser stehen lassen. Denn Totholz speichert Wasser, also es kühlt, es wirft Schatten, das kühlt nochmal. Totholz erhält einen Teil der Biodiversität, also ganz viele ökologische Nischen für Pilze, für Bakterien, für Vögel, für Eichhörnchen, für alle möglichen Tiere, Pilze, Bakterien. Und unter diesen toten Fichten wächst, das sieht man Land auf Land ab, dort, wo es stehen gelassen wird, ganz schnell wieder der nächste Wald heran. Der Wald repariert sich in einem atemberaubenden Tempo selber, wenn er solche günstigen Startbedingungen hat. Und was macht man stattdessen? Man schlägt alles kahl. Also auch das seht ihr Land auf Land ab, diese riesen Kahlschläge. Dann heißt es immer, ja, das war der Borkenkäfer. Nein, der Borkenkäfer hat keine Motorsäge. Das waren die Waldbesitzenden, das waren ganz, ganz häufig die vorörtlichen Forstverwaltungen, die rasieren alles ab. Die fahren zusätzlich auch die Böden kaputt mit Schwerstgerät, zerquetschen das ganze Porenvolumen, das Sauerstoffmangel tritt auf, sehr viele Bodentiere ersticken. Dann wird häufig noch der ganze Boden gemulcht mit einem großen Mulcher, weil wenn man so viel Bäume fällt, bleibt viel Reisig liegen, dann kann man das nicht so gut bepflanzen. Also fahren nochmal eine Maschine drüber, wird alles gemulcht, damit das möglichst schnell zu Humus wird, das heißt verrottet. Dabei wird übrigens gigantisch viel CO2 frei. Das liegt jetzt in der prallen Sonne alles. Bodentemperaturen im Sommer teilweise über 60 Grad. Und ja, da verrottet alles wie in so einem super warmen Komposthaufen und gasen eben irre Mengen an Klimagasen aus. Übrigens auch Methan aus den Fahrspuren. Ne? Sauerstoffmangel, da entsteht dann häufig auch Methan. Was damit ausgas, ist ja viel, viel klimawirksamer. Also es ist eine gigantische Katastrophe und dann ist der Wald wirklich vernichtet. So, in den Zustand bringt man diese Flächen. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Jetzt wird gejammert.
Der Wald ist kaputt. Helft uns doch. Ihr müsst unbedingt was für unsere Zukunft tun. Ne? Für unser aller Wald, der für alle zur Verfügung steht und diese ganzen vielfältigen Leistungen erbringt.
Mhm. Ja, das sind Krokodilstränen. In doppelter Hinsicht. Denn diese Waldbesitzenden müssten jetzt per Gesetz diese Fläche innerhalb der nächsten Jahre wieder bewalden.
Das ist ja auch richtig. Ne? Also wer Wald beseitigt, also offiziell ist das ja noch Wald, im Grundbuch steht da noch Wald, dann wird er in Deutschland als Wald gerechnet. Das ist natürlich auch balla, muss man sagen. Also international würden diese Flächen selbstverständlich nicht mehr als Wald gerechnet. Bei uns schon, steht ja im Grundbuch und das kann ja nicht lügen. Aber gut, der Wald ist also weg und dann muss der wieder dahin kommen.
Also man muss in den nächsten Jahren, dazu ist man verpflichtet, diese Fläche wieder bewalden. Das kann von Natur aus geschehen oder durch Pflanzung. Am allerbesten geht das von Natur aus. Die Natur hat für so etwas Strategien. Die Strategie kann lauten Birke, das sieht man zum Beispiel im Sauerland, auf riesigen Flächen kommt die Birke da zurück. Das ist so die erste Baumart, die mal wieder ein Waldklima macht. Ganz dicht in großen, großen Mengen kommt die da auf, sieht man überall. Es kann auf Waldbrandflächen, kann das die Zitterpappel sein, die sofort diese Flächen auch in gigantischen Zahlen erobert, macht genau das Gleiche, kühlt, befeuchtet, ne, bringt ein wunderbares Waldklima zurück, fängt an Humus zu bilden und so weiter und so fort. Das kann in absterbenden Fichtenplantagen der Bergahorn sein, das ist das typische Wundpflaster der Natur, in so halb zerstörten Wäldern. Also überall gibt es Strategien, sofort wieder Bäume hinzubringen, Biomasse aufzubauen für die Pilze, für die Bakterien, für die Vögel und so weiter. Also man müsste gar nicht pflanzen. Das zählt dann übrigens auch schon als Wiederbewaldung im Sinne des Gesetzes. Aber nee, will man nicht, man will pflanzen, was man auch kann. Diese Möglichkeit gibt das Gesetz eben auch her und in aller Regel wird gepflanzt. So nach dem Motto, papalapap. Wir wissen selber, was dem Wald am besten tut und das machen wir jetzt mal aktiv. Gibt's ja, kann man gar nicht oft genug betonen, der oberste Forstwissenschaftler der Nation, Professor Bauhus, sagt ja, dass die Selbstheilungskräfte der Natur ein evidenzfreies Narrativ seien. Also der Wald kann es selber gar nicht mehr und deswegen muss Forstwirtschaft kräftig helfen. Okay, dann wird also gepflanzt und jetzt kommt's oben drauf. Diese Pflanzung wird sehr häufig durch staatliche Subventionen abgedeckt finanziell. Also gibt es Förderung, weil das ist ja ein großes Unglück, da kann ja keiner was dafür. Mhm, ihr wisst ja jetzt Bescheid. Egal, es gibt Fördergelder, wodurch der zumindest für den Kommunal- und für den Privatwald der Großteil der Kosten abgedeckt ist. Ich glaube, bis auf die Mehrwertsteuer. Für den Staatshalt braucht man das ja nicht, der kriegt ja dafür Geld von uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern direkt. Ne? Also man muss ja nicht jemanden subventionieren, der subventioniert wird. Gut, also es wird bezahlt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir alle zahlen das, dass diese Fläche wieder aufgeforstet wird. Und es ist eine gesetzliche Verpflichtung. Genauso eine Verpflichtung wie bei Rot an der Ampel zu halten. Diese Waldbesitzenden pflanzen dann häufig wieder nicht heimische Baumarten. Ein Teil heimische, ein Teil nicht heimische Baumarten, aber wirklich zu einem großen, großen Teil nicht heimische Baumarten wie Douglasie, wie Roteiche, wie Esskastanie, wie Baumhasel, auch leider wieder Fichte und Kiefer, aber auch Zedern, Lärchen und so weiter. Auch heimische Buchen, Eichen und Ahorne, aber in der Summe, nach meinem Bauchgefühl, ich glaube, es gibt auch sogar eine Ermittlung von dem ehemaligen Forstbeamten für Niedersachsen, sind es sogar teilweise mehrheitlich nicht heimische Baumarten, die da gepflanzt werden, weil man will den Wald ja klimaresilient machen. Anderes Thema, haben wir schon mal gehabt, werden wir sicher auch nochmal wiederholen. Aber für das Ökosystem ist das eine Katastrophe, weil das Fremdkörper sind. Ne, mit dieser Biomasse können heimische Tiere wenig anfangen. Ein Beispiel war aus unserem Vogel-Podcast-Folge, ja, dass zum Beispiel in der Douglasie kaum Insekten überwintern und deswegen zum Beispiel das Wintergoldhähnchen da praktisch nichts findet. Das ist unser kleinster heimischer Vogel, ne? Und der geht dann im Winter, in der schlimmsten Zeit in Bezug auf Nahrungsmangel, geht er dann leer aus, wenn man Douglasien pflanzt. Das sind für solche Vögel grüne Wüsten. Okay, egal, davon aber alles in Deutschland. Das war ja das Thema Bundeswaldgesetz.
Da hätte ich gerne solche Sachen rausgestrichen. Das hat mit Wald nichts zu tun. Das sind brutale Plantagen. Aber man darf es eben machen. Und es wird, solange ein gewisser Anteil an Laubbäumen dabei ist, heimische Laubbäume, solange wird das dann eben bezahlt. Die pflanzt man dann halt dazu. Und kann sie später wieder raussägen. Habe ich übrigens schon gesehen, dass sowas gemacht wird. Jetzt kommt hier ins Spiel. Also es ist alles abgedeckt. Also man macht eine Vollkatastrophe bewusst, indem man die toten Fichten abhackt. Ich fasse es nur mal kurz zusammen. Man muss es wieder aufforsten und kriegt es sogar bezahlt. Und dann machen es Profis. Also kommt alles halbwegs brauchbar in die Erde. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Ihr seid Laien. Ihr könnt nicht so gut pflanzen wie Profis. Sorry dafür, aber es ist so. Ich übrigens auch nicht. Ich bin auch kein Profi im Bäumepflanzen. Ich habe schon eine Hecke gepflanzt und ich habe natürlich auch schon Bäume gepflanzt in meinem Leben. Und ich habe es auch schon beaufsichtigt in meiner Zeit als aktiver Revierleiter, jahrzehntelang. Nur, die können das besser. Die machen das jeden Tag. Also so ein Profi-Pflanzer, wie wir sie hier bei uns hatten, der hat am Tag 500 Bäume gepflanzt. Das würde ich nicht schaffen. Im Leben nicht. Und dann auch noch so, dass sie vernünftig anwachsen mit Anwuchsgarantie. Das waren so Unternehmen, die das hier gemacht haben. Die können das also besser, es wird bezahlt und die müssen es sowieso tun. Und warum wenden sich diese Forstverwaltungen an euch? Die wenden sich an euch, meine Interpretation, aber ich glaube nicht, dass ich da sehr weit weg liege, ist, die holen euch mit ins Boot. Also ihr macht ja gar keine zusätzliche Leistung. Also ihr bringt keine Arbeitskraft rein, die nicht anderweitig hätten. Wenn ihr Geld spendet, ja, auch das habe ich gesehen, solche Spendenaktionen, das finde ich ganz furchtbar, weil nochmal, das wird ja eh bezahlt. Also wenn ihr spendet, gut, dann spart sich der Staat Subventionen. Ich weiß nicht, doppelt kassieren dürfen die, glaube ich, nicht. Aber für den Betrieb spielt das keine Rolle. Die hätten es ja sowieso bezahlt bekommen. Aber ihr spendet euer privates Geld ja quasi doppelt. Ihr bezahlt diese Organisation ja eh über eure Steuergelder. Und die hätten den Schaden ja gar nicht verursachen müssen. Das ist ja mutwillig, was da passiert ist. Ihr spendet also Geld oder eure Arbeitszeit oder beides und geht dann am Wochenende raus und pflanzt da irgendwelche Bäumchen ein. Und denkt dann, jetzt tue ich was für die Natur. Das wisst ihr jetzt, dass ihr das nicht tut. Denn ihr legt ja die nächste Plantage an. Wenn ihr was für die Natur tun wolltet, dann müsstet ihr nichts tun. Dann würde man die Fläche sich natürlich wieder bewalten lassen. Das klappt in den allermeisten Fällen. Ganz wunderbar. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, da könnte man dann eben pflanzen, aber nicht sowas, was ihr dann da teilweise pflanzen sollt. Und ihr pflanzt dann und die Frage ist, was pflanzt ihr denn da? Also die Baumarten haben wir schon besprochen. Mir geht es um was ganz anderes. Ihr pflanzt die nächste Plantage. Das wird ja kein Schutzgebiet. Fragt da mal nach. Wenn ihr so eine Aktion bei euch seht, ist das denn anschließend ein Schutzgebiet oder ist das wieder ein Nutzwald? Und in den allermeisten Fällen ist es ein Nutzwald, wobei dann immer so verbrämt gesagt wird, ja, aber ganz ökologisch und wir nutzen nur einzelne Bäume und so, dass die Natur das praktisch gar nicht merkt und ganz vorsichtig und bla bla bla. Und dann guckt ihr euch um und steht auf einem Kahlschlacht und denkt, das sind dieselben Leute, die euch gerade erzählen wollen, wie schonend sie mit Wald umgehen. Das ist echt ein Witz. Dann stehen auf dem Kahlschlacht und sagen, wir schwören, hier wird es keinen Kahlschlacht geben. Yo, Pinocchio, würde man dann am liebsten sagen, wem willst du das erzählen? Also es ist eine Nutzplantage, die da angelegt wird, die der Holzindustrie dient. Das ist ja nichts Verwerfliches. Ihr könnt genauso gut in einen Massentierhaltungsstall gehen mit 10.000 Schweinen und mit den Schweinen spielen. Das hilft den Schweinen sicher in diesem Augenblick. Aber wenn gleichzeitig Fotos gemacht werden für die örtliche Presse oder ein Kamerateam kommt von einem lokalen Fernsehsender, dann macht ihr was? Dann macht ihr PR für solche Betriebe. Und ich glaube, da liegt der Grund für solche Aktionen. Da kann wunderbar PR damit gemacht werden. Man hat die Bevölkerung im Boot. Man ist eben nicht mehr der Waldbesitzer oder die Waldbesitzerin, die da riesen Kahlschläge macht und die alles kaputt fährt. Die Kritik wächst ja überall. Nicht zuletzt durch uns hier und euch, die ihr zuhört. Und dann draußen, ich habe ja das vorhin schon mal bei den Zuschriften vorgelesen, die ihr dann die Forstbehörden anschreibt und so. Der Druck wächst und da muss man was tun. Und was tut man? Man nimmt die Leute mit ins Boot, verhaftet die, macht die quasi zu Komplizinnen und Komplizen und schon erlischt die Kritik an den Maßnahmen dort draußen. Denn wir tun ja alles was für die Umwelt. Diese Leute können nichts dafür. Die werden quasi enthaftet, ganz nebenbei. Und ja, also ich empfinde das als eine gigantische Greenwashing-Kampagne, die jetzt im Frühjahr wieder startet. Wenn ihr mitpflanzt, es gibt eine Ausnahme, die ich sogar gut finde. Ja, sowas gibt es auch. Das ist Aufforstung von Landwirtschaftsfläche. Wir haben zu viel Landwirtschaftsfläche in Deutschland. Ja, wir sollten, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, den Konsum tierischer Produkte mal ein bisschen zurückfahren. Dann kann man doch zumindest einiges an Fläche freikriegen. Wenn es nur ein paar Prozent sind, sind das einige tausend Quadratkilometer. Ja, also Prozente in Bezug auf Deutschland bezogen ist ja eine Menge. Und solche Flächen, wenn man die aufforstet mit standortheimischen Baumarten, ja, sie müssen an dieser Stelle zu Hause sein. Das ist meistens Buche, Eiche, Ahorn, Esche, Weiden, Pappeln, Birken und so weiter und so fort. Wir haben ungefähr 70 heimische Baumarten. Es gibt ja auch heimische Nadelbaumarten, wie die Weißtanne, Eibe und so. Aber wenn es heimische Baumarten sind auf landwirtschaftlicher Fläche, sowas finde ich cool. Also das ist wirklich klasse, weil dann wird die Waldfläche wirklich vergrößert. Da tut man was für die Umwelt. Und es wird eine intensiv genutzte Landschaft in eine extensiv genutzte Landschaft verwandelt. Wald ist ja nicht, wenn man nicht gerade so ein Kahlschlagsjunkie ist, nicht so intensiv genutzt, nur alle paar Jahre mal was drin gemacht. Und noch besser ist es natürlich, wenn dieser Wald dann ein Schutzgebiet wird. Also das ist die Königsklasse. So etwas würde ich immer unterstützen. Das finde ich toll. Und da ist es auch wirklich sinnvoll, sich dran zu beteiligen, aktiv auch beim Pflanzen. Alles andere würde ich die Finger daraus lassen. Das sind Leute mit selbstverschuldeten Riesenschäden und einer Pflicht, die selber auch zu beseitigen. Also die sollte man nicht unterstützen. In diesem Sinne, schaut mal, was ihr so alles jetzt in den Medien seht. Hauptpflanzzeit ist im Herbst und im Frühjahr. Und das geht so bis, ja, ich würde mal sagen, Ende April. Und dann schaut ihr mal, was da so durch die Presse geistert und könnt euch von jetzt an spätestens euren Teil dabei denken. In diesem Sinne wünsche ich euch einen entspannten Start ins Frühjahr. Und ja, wenn ihr solche Flächen seht, vielleicht freut ihr euch auch an verwilderten Flächen, wo man die Hände in den Schoß legt und die Natur einfach selber machen lässt. Da sind übrigens auch die meisten Vögel, die ja jetzt morgens kräftig, kräftig singen. Sehr gut für die Psyche, wie viele Studien jetzt ergeben haben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Das ist dann wieder in einer Woche. Bis dahin, alles Gute und Liebe und wir hören uns. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.